Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Dienstag, der 22. Oktober 2024. Ich habe heute ein bisschen ein anderes IT-Unternehmen bei mir zu Gast im 5H-Podcast, und zwar die Firma iTrust. Mit ihrem Claim «Digital erfolgreiche Arbeiten» und ihrem entsprechenden Beratungs- und Umsetzungsmodell, wo uns der Patrick dann ausführlich wird erklären, ist das Unternehmen seit 2003, also seit über 22 Jahren, erfolgreich unterwegs. Die Firma zählt über 50 Mitarbeitende und hat ihren Sitz in Cham. Ich rede heute mit dem Patrick Müller. Er ist Miteigentümer und CEO von iTrust und er ist auch Podcast-Host. Also er hat einen Podcast seit 2020, wo es doch mittlerweile fast 160 Folgen gibt. Das heisst, er ist eigentlich ein alter Hase im Podcast-Business. Bin ich mal gespannt. Ich habe noch nie mit jemandem geredet, der auch so ausführlich Podcast produziert wie ich. Wollen wir mal schauen, wie das rauskommt. Guten Morgen, Patrick. Willkommen da in meinem Podcast. Bitte stell dich doch mal selber vor.
Danke, Urs, für das schöne Intro und vielen Dank fürs Interesse. Freut mich sehr, mal auf der anderen Seite zu sein. Mal schauen, wie uns das da klingt. Also vielleicht schnell zwei, drei Worte zu mir. Ich bin 46 Jahre mittlerweile, zähle ich da auf meinem Tachometer. Privat habe ich mit meiner Frau zwei Kinder, die mich aber allerdings sehr jung halten und auf Trab halten. Und in der Freizeit, ja, tue ich immer mal wieder meine Zeit auf die Jagd nach Fisch. Im Idealfall sogar auf dem Meer. Und vielleicht ein bisschen in die geschäftlichere Seite rein zu schauen, bin ich sicher, wenn ich mich vorstellen müsste, bis auf die letzte Phase von meinem Körper Unternehmer. Das hat sich schon sehr, sehr, sehr früh gezeigt bei mir. Ich bin mit 14 schon irgendwie die ganze Zeit dran gehabt, nach Unabhängigkeit, obwohl ich sehr gute und schöne Kindheit gehabt habe. in Dietik, also das ist jetzt auch nicht so eine große Story, sondern wirklich, ich habe eine tolle Kindheit gehabt. Ich bin in Dietiken aufgewachsen, aber ich habe einfach ums Verrecken wollen, unabhängig sein. Warum auch immer, weiß ich eigentlich heute noch nicht so ganz genau. Hm. Und in Dietiken, wo ich aufgewachsen bin, hat es dort schon ein Industriequartier gegeben. Die einen kennen es vielleicht sogar mit Mediamärkten, Zeug und Sachen.
Ja, wer kennt das schon nicht, ja.
Ja, wer kennt das schon nicht, genau. Und dort hat es eben auch ein Ding gehabt, es war spannend gewesen, ein kleines, oder ein grösserer Disti. Hm. COS hat die, glaube ich, seinerzeit geheißen.
Oh ja.
Und dort bin ich geläutet, mit meinem Velo und dem Anhänger und haben die gefragt, du, haben die nicht alte Computer, die ich wegrühren müsste, die ich könnte haben? Und unglaublicherweise haben die das gehabt. Hatten die dort zusammengesammelt, aufgesammelt, sind alle kaputt und hatten die dort versucht zu reparieren. Und aufgrund von dem, sie haben viel gehabt, hat es dann manchmal auch eine Kombination gegeben, wo das Zeug dann funktioniert hat. Und die haben dann verkauft in der Funkgruppe. Das war so eine kleine Anzeigenzeitung gewesen. Früher gibt es schon lange nicht mehr, aber habe ich dann verkauft und die Anekdoten erzählen meine Eltern heute nach, sind dann immer wieder Leute gekommen in mein Zimmer, wir sind in einer 4,5-Zimmerwohnung gewesen und in mein Zimmer gehen Leute nun im dritten Stock, es sind irgendwelche Leute gekommen und haben mir da die Computer abgekauft, natürlich im Bar. Und das hat natürlich hier und da auch zu zwei, drei Friktionen geführt, gell, mit meinen Eltern, die natürlich das nicht so ein bisschen komisch gefunden haben, natürlich.
Gell, ja, logisch, klar, ja. Wie hast du dir das beigebracht, die zu flicken? Wir haben es noch kein Internet gegeben, in dieser Form wie heute, oder? Wo man einfach irgendeine Frage eingeht und dann eine ganze Betriebsanleitung bekommt, wie man das zusammenbauen muss, inklusive YouTube-Videos.
Ja, schau, die also ich habe das nur, also Learning by, also eigentlich eigenes Interesse. Ich muss aber allerdings sagen, weißt du, mein Vater ist selber so im weiteren Sinn vom Wort in der IT gewesen. Und er hat mir auch als kleiner Bub, also ich weiß nicht mehr ganz genau, 12 oder so, habe ich einen Computer bekommen, den er mir selber zusammengebaut hat. Und ich glaube, von dort her habe ich sicher den Ursprung gehabt. Aber nachher, weißt du, das ist schon natürlich Stunden um Stunden um Stunden gewesen. Probieren, machen, tu gar nicht, wieder probieren, einfach nie aufgeben. Und das ist, glaube ich, schon der Weg gewesen. Das habe ich heute noch oft. Manchmal auch zu meiner Ungunst, oder? Weil heute geht es ja manchmal auch ein bisschen schneller. Weißt du, wenn du zum Beispiel jemanden hättest, der das schon mal gemacht hat, könntest du
dann natürlich
die ganze Zeit selber probieren. Mhm. Genau.
Du hast gesagt, du hast immer unabhängig sein. Also du tust Unabhängigkeit mit Unternehmertum irgendwie gleichsetzen.
Ja, weißt du.
Das für dich so als Kern-DNA von einem Unternehmer, Unabhängigkeit?
Das ist eine gute Frage. Für mich auf jeden Fall. Ich habe immer schon in meinen eigenen Beinen stehen. Weißt du, also ich hatte schon früher ein Büchlein gehabt, das mein Grossvater mir geschenkt hat, so ein altes Büro-Büchlein da, mit Kunstledereinband. Und dort habe ich immer reingeschrieben, was es noch braucht, dass ich selber für mich sorgen kann. Warum ich das habe, weiß ich nicht. Aber für mich ist das schon der absolute Treiber. Zumindest in der Anfang, aber auch heute noch.
Also Patrick, du hast gesagt, das ist bei dir eben sehr, sehr früh schon offensichtlich geworden, dass Unternehmer sein quasi dein Ding ist, oder?
Absolut.
Und dann hast du gesagt, ja, Unternehmer und Unabhängig, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Würdest du denn dich heute, wenn ich dich heute würde fragen, einige Jahre später mit einem Unternehmen in der Grössenordnung, wo wir vorher gerade gehört haben, würdest du dich heute als unabhängig bezeichnen?
Ha, du, ein Stück weit auf jeden Fall. Allerdings, natürlich hast du auch viele Abhängigkeiten, gell, in deiner Rolle, die ich habe. Und das ist also wirklich so, dass ich natürlich auch operativ noch sehr viel mache. Und das würde ich jetzt nicht, nein. Im Geist schon. Ich glaube aber in der täglichen Arbeitsweise, glaube ich, überhaupt nicht. Oder? Ist aber auch nicht unbedingt nötig. Für mich, würde ich natürlich nicht.
Okay. Ja. Also, das gibt sehr wohl Abhängigkeiten auch in deiner Welt, ja?
Ja, klar.
Gehen wir mal über zur Firma iTrust. He? Also, gemäss deinem LinkedIn-Profil bist du eigentlich gar nie woanders gewesen wie bei iTrust. Ist das richtig?
Ja, das ist nicht richtig, gell? Irgendwo machst du dann mal einen Schnitt. Vielleicht, also was schon noch, vielleicht alle, was für gewisse interessant könnte sein, ist, dass ich natürlich, eben während der Schulzeit schon das Ganze gemacht habe und dort schon in Dienstleistungssektor wie so rein geflogen bin, sage ich jetzt mal, oder so reingefadet bin. Und die Schule habe ich dann die Matur noch abgeschlossen, habe auch noch angefangen, ein Studium zu machen in der Uni Zürich. Allerdings habe ich dann nach einem Semester bereits gesagt, du, ich muss die Firma jetzt weiter, also die Firma, meine kleine, mein kleines Ding da weitertreiben. Und ich bin dann lange Zeit, einige Jahre selbstständiger Unternehmer gewesen, einfach für mich, also quasi, ich habe dann
KMU. One-Man-Show, oder?
Ja, One-Man-Show, genau. Dienstleistungen erbracht für so Einzelpersonen, aber auch für kleinere Firmen. Im kleinen Rahmen und habe das entwickelt und gemacht und da. Und bin dann auch irgendwann ins Schulungsbusiness reingekommen. Das heisst, ich habe dann dort bei einem Schulungsinstitut auch viel Kurs gegeben, lustigerweise. Ich glaube, das beeinflusst gewisse Sachen noch heute von uns in der iTrust. Also die Erwachsenenbildung. Und dann habe ich dann auch immer mehr so Mandate bekommen in grossen Unternehmen. Also das heisst, so grosse Versicherungen, Weltkonzerne, wo ich als IT-Spezialist agiert haben. Und diese Mandate haben dann auch dazu geführt, dass ich dort Leute getroffen habe, die auch in einer IT-Dienstleistung waren, die dann das haben wollen, was ich wollen, selbstständig machen. Und die hat mich dann gefragt, ich hatte dort nur einen Praktikant gehabt und ich zusammen, haben mich dann gefragt, ob ich würde mitmachen in so einer Firmengründung. Und dort haben wir dann eben eigentlich die iTrust gegründet im 2003. Und das war eigentlich Geburtsstunde gewesen. Und,
was ist so die Grundidee gsi denn? Also, was ist das Geschäfts-, das Business-Idee, sagen wir mal so, gsi von der iTrust?
Weißt du, es war relativ simpel gsi, oder? Die Business-Idee war, wir haben gewisse, wir haben wirklich Top-Spezialisten gehabt, die auch bekannt gsi sind auf dem Markt. Und die Business-Idee war, die haben das einfach selber wollen machen. Die sind nicht mehr zufrieden gewesen, dem Unternehmen, wo es gewesen sind, die anderen Leute. Ich bin zufrieden gewesen, habe aber eine Chance gesehen, natürlich, mit das auf einen Schlag ein bisschen, oder wesentlich zu vergrössern. Und dann haben wir gesagt, du, wir schauen, dass wir möglichst viele Kunden können, im Start haben. Und haben dann versucht, das so zu machen. Und das ist auch relativ gut aufgegangen. Natürlich mit den nötigen, sagen wir mal, Stolpersteinen, was logischerweise hat. Mhm. Aber wir haben so die ersten 2-3 Jahre zwar ums Überleben gekämpft, aber ich würde mal sagen, der Kampf ist sehr gut verlaufen. Und es ist eine wahnsinnige Business-Idee dahinter gewesen. Gell? Das ist wirklich ein IT-Dienstleistungsgeschäft.
Organisch entstanden, ja, kann man so fast sagen.
Ja, absolut. Ja, du, gell, und am Schluss, dort am Anfang ist es klar gewesen, entweder gönnst du in kurzer Zeit genug Kunden, die deine Dienstleistung wollen, oder? Wo du die Leute kannst, in dem Sinne platzieren, oder nicht. Und, und uns ist es relativ gut gelungen, aber auch dank dem, dass die Leute einfach sehr bekannt gewesen sind und auch geschätzt gewesen sind, weißt du.
Wenn du von Leuten redest, wie viele sind denn gewesen dort damals bei der Gründung?
Wir sind 5 Kerngründer gewesen und auch noch einen nicht operativen Investor.
Okay. Und die 5, die sind alle in der Firma tätig, sie haben quasi ihre Leistung verkauft. Ja. Das heisst, sie haben doch müssen von Anfang an recht viel, sage ich mal, auch Umsatz generieren, damit dann können 5 Mühlen stopfen, oder?
Absolut. Das war eine der intensivsten Zeiten für mich selber gewesen, weil ich dort halt auch auf einen Schlag plötzlich, also eben, wie gesagt, einen Praktikant vorher gehabt, weißt, das ist natürlich eine andere Dimension, oder? Und als junger Typ, dort ist das schon ziemlich intensiv gewesen. Ja, ist so. Aber eben, wie gesagt, ist gut gegangen. Ist gut gegangen. Und auf einen Schlag haben wir die ersten 1, 2, 3 Jahre halt schon sehr, sehr gut ausgegangen.
Was war eure Kerndienstleistung damals, so in den Anfangsjahren?
Es ist schon dort, hat sich 2 Kundensegmente gehabt. Das hat sich bis heute lustigerweise nicht geändert. Eins war KMUs, so kleine Kunden, die halt primär aus meinem Umfeld rausgekommen sind, die man betreut hat, in einer gesamtheitlichen Art und Weise, im IT-Infrastrukturumfeld. Und die anderen sind wirklich die grossen Konzerne. Es sind Banken, es sind Versicherungen, die wir im Sinne eines Personalverleihs, würde ich es heute jetzt benennen, Leute vermietet haben. Oder? Also vermietet, mal am Schluss vom Tag haben sie die Spezialisten wählen. Und wir haben die gehabt und haben das dann auch so können platzieren und teilweise 80%, teilweise 100%, teilweise 40% die Leute dort einsetzen.
Aber was haben die denn gemacht jetzt bei den grossen Kunden zum Beispiel? Jetzt wirklich rein praktisch?
Ja, zum Beispiel sind das komplexe IT-Infrastrukturen seinerzeit auf VMware-Basis konzeptionieren, Architektur, IT-Architekturen konzeptionieren, globale Rollouts organisieren, teilweise auch durchführen. Ja, das sind wirklich so, weißt du, Softwareverteilung aufbauen. Einfach alles, was irgendwo im Infrastrukturumfeld anfällt, bei grossen Unternehmen. Also, so weit, dass ich mal auf den Knopf gedrückt habe und 250 Server auf einen Schlag über Nacht runtergefahren aus Versehen. Okay. Also das gibt es genau.
Ist das nicht damals gewesen, dass die grossen Unternehmen ihre eigene IT-Abteilungen kennen, die das gemacht haben?
Doch. Hat es gegeben. Aber trotzdem hast du, sag jetzt mal, auf externe Experten, wie hast du dich schon dort verlassen. Ja.
Einfach weil sie irgendein Spezialwissen gehabt haben, wo deine eigenen Leute in dieser Form oder ausgeprägt haben, nicht haben können darauf zurückgreifen.
Absolut, genau.
Okay.
Aber nicht unterschätzen, weißt du, ich glaube auch am Anfang bei uns, ich mag mich noch erinnern, ich habe einen Prospekt mal designt. Und dann haben wir dann überlegt, was tun wir auf den Prospekt drauf, oder? Weißt du, was wir machen?
Logisch, ja, ist eine gute Frage.
Ja, ist eine recht wesentliche Frage.
Wesentliche, ja, ja.
Konfrontiert, für was eigentlich stehst. Und ich mag mich noch gut erinnern, dort habe ich, ist eigentlich die Arbeitsthese, ich komme dann so viel wie möglich drauf, dass irgendetwas
trifft. Ja, das ist so, ja.
Ja, allerdings wahrscheinlich ein bisschen Rückschluss aus heutiger Sicht, aber ich habe dann haben wir dort alles drauf gehabt, weißt du, alle Technologien, die irgendwie noch kannst aufzählen und machen, und du hast so ein grosses, wie so eine Art Mindmap gewesen, die überhaupt nicht funktioniert. Aber wir haben halt, weißt du, am Schluss ist halt am Anfang schon so, wenn du etwas neu machst, dann bist du natürlich darauf angewiesen, dass du irgendwo einen Kopf findest, oder? Und dann machst du einfach irgendwie alles, dass das irgendwie klappt. Das ist heute nicht mehr unbedingt nötig.
Also heute führt das sicher so in der Form nicht mehr funktionieren. Ich glaube, damals ist das noch ein bisschen anders gewesen, weil halt IT nicht so noch nicht alles so durchdrungen hat und man auf sättige Buzzwords und das eher angesprochen schon gesagt hat, ja gut, also wenn einer das und das und das und das kann, da ist schon irgendetwas dahinter. Oder heute, glaube ich, würde das so in dieser Form nicht mehr vernünftig funktionieren.
Absolut.
Hat die Firma iTrust auch von Anfang an iTrust geheissen?
Ja, immer so geheissen.
Aha.
Wir haben das auch schon lustig gehabt. Letztens bin ich da im Laden gesehen, da einen den Firmennamen gesehen, hat gesagt, das ist ja sicher inspiriert vom iPhone. Aber lustigerweise ist es nicht so, es ist nämlich das iPhone ist nachher gekommen.
Das ist nachher gekommen, ja.
Aber wir haben das so dort ein paar Namen zur Auswahl gehabt und der hat uns am besten gefallen. Das hat sich bis heute überlebt, ja.
Gibt es eine Geschichte zum Namen dazu, außer dass es euch am besten gefallen hat?
Nein, es gibt keine glamouröse Geschichte dazu. Es ist wirklich, mehrere zur Auswahl gestanden. Mhm. Natürlich dann, welche Domains sind frei und dann haben wir dann uns wieder.
Und Trust heisst Vertrauen, das ist sicher nicht schlecht, oder?
Schon universal einsetzbar, absolut.
Ja. Würde ich auch sagen, ja. Okay. Mhm. Gut, also erzähl mal, wie die Geschichte weitergegangen ist von der iTrust. Also wir sind jetzt in den Anfangsjahren gewesen. Wie hat sich das nachher weiterentwickelt?
Ja, nachher war das recht spannend gewesen, weil ich immer wieder frage ich mich, wie wir zu dem gekommen sind, wo wir gekommen sind. Und einer von den Aspekten war sicher, dass ich sehr einen guten Draht zu vielen Unternehmenschefinnen und Unternehmenschefen gepflegt habe. Das sind Kunden gewesen, weißt du, wo natürlich auch in der Anfangsphase von der Digitalisierung gestanden sind. Weißt du, sind so Fragen gewesen, wie zum Beispiel, was soll ich für ein Handy kaufen? Oder teilweise hat es auch so Situationen gegeben mit so Assistenzsituationen, weißt du, wo Leute zum Beispiel eine ganze Armada von Assistenten gehabt haben und die haben die Frage
gewesen. Also meinst du jetzt menschliche Assistenten?
Ja, ja, menschliche, natürlich. Es sind nur menschliche gegeben, aber die haben dann so ganze Staffs gehabt und dann haben die mich immer wieder gefragt, wie könnte ich das organisieren besser, weißt du, dass es wenig Reibungsverlust gibt, wie delegiert man digital besser und so Zeug. Also ich habe viele so Fragestellungen gehabt, und ich habe gemerkt, wie das die Leute bewegt, die Unternehmenschefinnen und Unternehmenschefen. Und habe dort auch schon so Beratungen, ich sage mal, in der früheren Phase gemacht. Mhm. Und habe dann auch noch einen Executive Master gemacht in einer Ausbildung, weil ich dachte, ich sollte vielleicht noch die ein oder andere Handwerkszeuge erlangen. Mhm. Und habe dann dort auch eine Strategie geschrieben oder eine Strategieentwicklung gemacht für die iTrust. Und dort ist dann das erste Mal vorgekommen als Komponente.
Okay. Ja.
Und so die zwei Elemente haben dann dazu geführt, dass wir so erste Erfahrungen gesammelt haben mit so Beratungen, wie die Unternehmen oder Unternehmenschefinnen und Chefin können besser und effizienter agieren.
Mhm.
Mit Technik.
Mhm.
Das sind so Sachen gewesen, weißt du, wie ganz früh, wie setzen wir OneNote ein? Das hat es schon mega lange gegeben. Keiner hat das gebraucht. Wir haben das dann dort irgendwie entdeckt. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Papier ersetzen. Und das ist dann noch ziemlich lang so gegangen, dass wir einfach, und die Leute haben das unglaublich geschätzt, dass sie so ein bisschen eine persönliche Beratung haben. Wir haben das dann auch ausschließlich auf Top-Level-Führungskräfte gemacht. Und das ist so der Anfang gewesen.
Okay. Aber der Begriff Digitalisierung, du hast ihn vorher verwendet, den man dort noch nicht kennt. So, wenn ich mich richtig erinnere.
Kein Mensch von dem geredet, oder? Nein, aber es ist eben darum gegangen. Also, es ist halt wirklich ganz praktische Sachen gewesen, oder? Ich meine, die haben natürlich, ich habe so viele Unternehmenschefinnen und Chefs getroffen, in allen Gouleurs. Und ich meine, früher haben die halt keinen Computer auf dem Tisch gehabt. Die haben mehr oder weniger alles mündlich übermittelt oder so mit so Memos und so übermittelt. Und das hat sich natürlich wesentlich gewandelt. Und dort in dem Zusammenhang habe ich halt schon gemerkt, es gibt viel top, top, top Führungskräfte, wo ich immer sehr viel gelernt habe von denen auch, weißt du, persönlich, wo aber nicht so top mit der IT können umgehen. Und die haben das sehr geschätzt.
Haben denn die für sich erkannt, dass das ein Thema ist, mit dem sie sich werden müssen beschäftigen in Zukunft? Oder hast du viel müssen missionieren?
Ich habe früher so viel missioniert, Urs. Viel zu viel
das missioniert. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
nein, und das ist eben auch nicht gut, oder? Das ist natürlich, das ist früher ein Persönlichkeitsfehler gewesen, vielleicht auch von mir, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe so viel versucht, Leute zu überzeugen, von wie wichtig das ist und so. Es ist ein völliges Battle versuchen gewesen. Also, am Ende vom Tag kannst du gar nicht mehr überzeugen, ist meine Erfahrung, sondern.
Ah ja?
Nein, sondern entweder hast du einen Samen, weißt du, oder eine Grundeinstellung von jemandem, wo sagt, für mich ist offensichtlich, dass das wichtig ist, vor allem auch heute, weißt du, was in aller Munde ist, oder eben nicht. Und dann sind wir dort einfach nicht tätig. Das ist ganz einfach. Es gibt genug andere, weißt du, wo.
Also, du hast nicht das Gefühl, jeder muss ums Verrecken dein Kunde sein?
Nein, überhaupt nicht. Das wäre eine riesen Fehlüberlegung für mich persönlich, weil.
Weißt, ich habe schon viele Unternehmen getroffen, die diese Überzeugung haben.
Ja.
Jeder muss mein Unternehmen sein, weil das, was ich anbiete, das braucht jeder.
Ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt, immer. Und weißt du, was am Schluss rausgekommen ist? Am Schluss bin ich immer frustriert gewesen. Und ich habe heute noch, weißt du, wenn ich teilweise auf der Autobahn oder so irgendwo rumfahre, dann sehe ich wieder das Logo von irgendeinem, den ich dort versucht habe, brillant gescheitert bin, zum überzeugen. Nein, das ist für niemanden lustig, oder? Sondern ich glaube heute daran, wir haben das Angebot, wo ich nachher sicher noch darauf zu sprechen kommen, wo ich glaube, das hat einen Wert. Ich glaube aber auch nicht für alle, sondern für die, die das richtig brauchen und suchen und leben, weißt du? Für die ist das übertrieben, aber magisch, ist richtig kräftig. Ja, ist essentiell, ist richtig kraftvoll. Mhm. Aber für viele andere ist das nicht. Und die machen das anders und das ist auch ein guter Weg. Absolut okay, ja, für mich. Nein, da habe ich aufgehört, das bringt nichts. Das bringt auch keinen Erfolg übrigens. Auch keinen Erfolg in der Break, keinen Erfolg in der Absichten. Das ist gewürgt.
Nein, das ist klar. Also missionieren ist der falsche Weg. Da bin ich völlig bei dir, ja. Weiter zur Geschichte. Was ist sonst noch alles passiert auf eurem Weg, auf eurem 22-jährigen Weg?
Viel.
Bringen mal zwei, gemacht. Drei so Punkte raus, wo vielleicht, sag ich mal, ein Weichensteige sind vielleicht auch.
Ja, also ich habe eben früher im Sinne dieses Universalanbieter, so die Idee, wir machen ein bisschen alles, habe ich natürlich auch. Das war
die Idee gewesen, ja.
Ja, also ich sage mal, so eine implizite Idee gewesen, genau. Dann habe ich natürlich auch noch den ein oder anderen Fehltritt unternehmerisch gemacht. Ich habe zum Beispiel mal eine konkursierte IT-Firma aufgekauft, wo ich das Gefühl hatte, das ist eine gute Idee. Ich habe auch mal sogar eine ERP-Firma gekauft, wo wir dann auch uns einmal anscheinend begegnet sind vor x Jahren. Und habe dort versucht, dann das irgendwie umzudrehen, Turnaround zu machen. Das ist nur bedingt gelungen, würde ich meinen. Mhm. Aber trotzdem ist das eine sehr wichtige Erfahrung gewesen für mich. Also eben weg von dem Universalgedanken hin zu einem spezialisierten Unternehmen, das für etwas steht, das für etwas, wo auch durch die Wiederholung Expertenwissen erlangt. Nicht nur eins, wo man davor, weißt, wo man so tut, als ob, sondern ein Expertenwissen erlangt, mit einem guten Horizont von allem. Weißt, ich meine, wenn du natürlich mal ein ERP-Geschäft gemacht hast, dann weißt du natürlich plötzlich, wie Business-Applikationen im Unternehmen funktionieren oder eben nicht funktionieren oder was dort die Probleme sind oder die Vorteile sind und so weiter. Und von dem profitieren wir heute enorm, dass wir eine generelle Sicht auf die IT-Welt haben für Unternehmen. Aber nicht glauben, dass wir alles können lösen für die, sondern eben in unserer Nische können einen guten Job machen, ohne das andere zu vergessen. Das ist eben wichtig. Das ist ja ein Gesamtkonstrukt.
Du hast das ERP erwähnt, wo wir uns zweimal einmal getroffen haben. Ist euch das schwer gefallen, euch von dem wieder zu trennen?
Mir ist das schon schwer gefallen. Obwohl das strategisch ganz klar war, dass wir es machen müssen. Auch, weißt, auch aus kommerzieller Sicht, das war auch ein Dead-End gewesen.
Also sehr offensichtlich gewesen.
Eigentlich schon. Aber ich tue mich dann auch schon noch schwer, gell, von etwas dann irgendwie zu trennen. Nein, schwierig. Ist nicht einfach gewesen. Man hat faktisch auch runterfahren. Ich habe dann einen vernünftigen, versöhnlichen Ende gefunden, weißt, dass ich für die Kunden auch eine Lösung gehabt habe. Weil es ist schon schwierig, oder? Wenn du in eine Kunde, das ist auch eine Erfahrung gewesen. Wenn du eine Firma hast, die völlig am Ende ist, dann hast du natürlich auch Kundenbeziehungen, die völlig am Ende sind, oder? Und die eigentlich nur an dir hängen, weil die müssen an dir hängen, weil du weißt ja, wie schwierig es ist, eine Lösung rauszubringen. Und ich meine, das ist natürlich per se, gell, das beste Reklamationsmanagement-Training hast du natürlich nie mehr im Leben.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber
gut, ich glaube, es hat vielleicht noch einen Unterschied gemacht, weil du vorher gesagt hast, ihr habt die Firma gekauft, also ihr habt die nicht selber gegründet, ERP selber entwickelt und jeder Kunde selber aufgebaut, also akquiriert und aufgebaut, sondern ihr habt das quasi übernommen. Das ist vermutlich ein bisschen einfacher, wie wenn es 100% dein Baby gewesen wäre, from scratch, oder?
Ist es. Aber ich habe dann schon müssen lernen, du erbst natürlich das Zeug eins zu eins.
Natürlich, ja.
Die Kunden haben natürlich auch Freude gehabt, dass endlich jemand kommt, weißt du, mit denen redet und so.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, du kannst auch gute Beziehungen von dort her dann auch noch irgendwie weitergeben. Das sind so ein paar so Kunden, die heute noch irgendwie in Kontakt sind oder teilweise sogar noch Kunden sind von uns, die das geschätzt haben, weißt, dass man sich dafür kümmert. Aber es ist natürlich hart, oder? Wenn du teilweise bei den Kunden musst sagen, es tut mir leid, aber ich gar nicht, einfach nicht besser. Wir haben eine Nachfolgelösung gefunden und haben doch das noch persönlich können zusammenbringen. Das ist mir immer wichtig, weißt, wenn du mal, meine, das gibt es einfach, oder? Es gibt manchmal Situationen, wo einem Kunden jetzt vielleicht ein Problem gibt mit einem Kunden, aber dann ist mir wichtig, dass man irgendwie kann auseinander, wo dass man nachher sagen, hey, es war irgendwie noch halbwegs versöhnlich gewesen. Das ist uns eigentlich immer gelungen. Oder ich finde immer gelungen. Und da eben auch, da haben wir dann das können übergeben. Im MyFactory übrigens, wo jetzt mittlerweile wieder verkauft wurde.
Okay, spannend. Ja. Ich finde es insofern jetzt ein interessanter Case, darum bin ich jetzt ein bisschen auf dem rumgeritten, weil meine Erfahrung zeigt ja jetzt aus der Strategieberatung, dass sich Unternehmen extrem schwer tun, von irgendeinem Geschäftsfeld, wo sie haben, zu trennen. Egal, ob sie es jetzt gekauft haben oder ob sie es selber aufgebaut haben. Eben, wenn sie es selber aufgebaut haben, ist es noch viel, viel schlimmer. Und man haltet einfach krampfhaft ewig lang daran fest, obwohl es eigentlich strategisch total offensichtlich ist, dass es nicht mehr viel bringt. Und sogar für die Kunden am Ende des Tages schleuen wäre, man würde sich davon trennen und für das irgendeine andere Lösung suchen. Darum finde ich das einfach jetzt noch interessant. Habe ich gefunden, ich möchte, dass du das ein bisschen ausführst. Digital erfolgreicher arbeiten. Also der Claim, ich habe es als Claim bezeichnet, ich schreibe den Slogan, und für mich ist das ein typischer Claim, oder? Wo man da besetzt. Wann ist der entstanden und was ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte dazu?
Wenn der Claim entstanden ist, hätte ich es mal geschätzt, so vor 7, 8 Jahren oder vielleicht 6, 7, 8 Jahren, also schon länger entstanden. Das ist noch vor dem Hype von Teams, SharePoint, weißt du, und von diesen, sagen wir mal, modernen Tools gewesen. Wir haben dann dort einfach versucht, das auch einfach kommunikativ auf den Punkt zu bringen, was wir eigentlich versuchen zu machen, auf einer gewissen Flughöhe, wo auch etwas ist, wo jetzt nicht gerade, weil nur das Tool wechselt, auch wechselt.
Eben, das ist völlig Technologie, also vor allem Tool-unabhängig, total, oder?
Ja, ist auch eine wichtige strategische Grundhaltung von mir. Weißt du, ich habe ja die ganze, sag jetzt mal, Tool- oder Herstellerabhängigkeit auch alle erlebt. Erlebe es auch immer noch. Wir sind wahrscheinlich bewusst unabhängiger als andere. Ich will nicht sagen, das wäre jetzt völlig gelogen, wenn ich würde sagen, wir sind technologieunabhängig. Nein, wir haben einen klaren Technologie-Stack, der primär auf Microsoft-Technologie basiert. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir im Geist ein bisschen unabhängig. Und zwar dahingehend unabhängig, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen wollen von dem, sondern wir wollen nicht einfach die Geschichten erzählen, die einem der amerikanische Hersteller ins Maul legen, sondern wir wollen eine eigene, für die Unternehmen zugeschnittene Sachen daraus machen. Oder? Und das ist halt das Modell, wo wir sagen. Und das ist dahingehend, oder? Über x Varianten, die ich dir vorher gesagt habe, über x Iterationen, sind wir zu dem gekommen, dass wir heute halt ein generelles Modell für Unternehmen haben, die sagen, das ist für mich wichtig. Es ist für mich wichtig, dass wir, also es gibt ja nur zwei Gründe, warum man digital erfolgreicher arbeiten wollen im Unternehmenskontext. Einerseits will man einfach produktiver werden. Das heisst, aus den gleichen Ressourcen mehr rausholen. Und ich würde sagen, in der Schweiz ganz besonders oder im Dachraum ganz besonders ist das
ist auch eine Notwendigkeit, oder? Wirklich zwingende Notwendigkeit,
Und B, weil man will, attraktiver werden. Weil ich bin überzeugt, moderne Talente oder viele moderne Talente haben echt keine Lust mehr, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo wie 1993 die Arbeitsabläufe hat.
Gibt es die noch, die so arbeiten, Patrick?
Ich glaube schon. Ja, du, ganz ehrlich, also wenn du teilweise wirklich in die Details schaust, dann ist es dann im Fall teilweise schon, da hast du noch viel Potenzial. Ich meine, ich will nicht sagen, dass alle noch die gleichen Tools haben wie dort, aber was damit machen, ich meine, da gibt es dann schon noch viel, wo einfach, sagen wir mal, die etablierten Arbeitsabläufe, die auch seine Berechtigung haben, immer noch machen, obwohl es nebenzu die Tools haben, die halt dann ein bisschen parallel laufen. Aber das ist eigentlich so der Kerngedanke, oder? Also unsere Grundüberzeugung, das habe ich seit eh und je immer wieder gesehen. Oder du brauchst moderne Tools, keine Frage. Du brauchst die Teams, SharePoints, wie sie alle heißen, das ist egal, oder am Ende vom Tag, ob Slack oder was auch immer ist. Du brauchst moderne Tools, dass du die als Baukasten hast, aber du brauchst einfach auch die Arbeitstechnik, die denen entspricht. Wenn du das nicht hast, dann ist es einfach eher ein negativer Effekt als ein positiver Effekt.
Und das Tool allein löst das Problem nicht. Also ich sage immer, a fool with a tool is just a fool. Oder? Das, was da im Endeffekt dahinter steckt.
Das ist im Fall wahr als nie zuvor. Weißt, ich weiss früher, also eben mit der Business-Applikation immer gesagt, das ist so. Es ist eigentlich immer schon richtig gewesen. Ja. Und heute hat es eine besondere Richtigkeit, weil einfach die Tools sich massiv verändert haben in der Kollaboration, im täglichen Büroalltag oder sich auch, weißt, eine riesen Evolution stattgefunden hat. Nicht zuletzt jetzt auch mit KI am Schluss und ich meine, das ist halt heute schon ganz andere Liga als seine Zeit. Und du hast so viel mehr Möglichkeiten, du hast auch so viel mehr Breite in dieser Tools-Suite, dass es einfach so wichtig ist, dass du als Unternehmen eine eigene Variante, eine zugeschnittene Arbeitsmethodik, eine zugeschnittene Tools-Suite für dich definierst und die dann auch konsequent lebst.
Mhm. Ja. Und das haben jetzt quasi die Verpackung digital erfolgreiche Arbeiten ihr da. Das ist ja so eine Hülle um das Ganze herum. Was ist denn der Inhalt von dieser Verpackung? Ja.
Das ist gut. Also, es gibt zwei Antworten auf das. Das ist eine gute Frage. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man mehr müsste darüber reden. Wir haben, grundsätzlich, sag jetzt mal, von der Dienstleistung her oder von der Angebot her, die wir haben, haben wir sicher eine Analysestrategieberatung. Das heisst, wir können ein neues Unternehmen, und da gibt es nicht wenige, die jedes Jahr dazukommen bei uns, die sagen, hey, ich weiss, ich habe irgendwie ein Thema in dem, ich weiss aber jetzt nicht ganz genau, was für ein Thema, ich weiss nicht ganz genau, was die Lösung ist für mich spezifisch, in meinem spezifischen Umfeld, mit meinen Business-Applikationen, wie machen wir das morgen, wie spielen wir das morgen, also ist eine Strategie, Analyse, Beratung in dem spezifischen Umfeld, dann auch die Umsetzung, also komplette Projekt und dann auch Begleitung, also das hört ja nie auf, oder? Im Gegenteil, das ist ja etwas, was perpetuierend immer wieder neu ist und wenn du den Fortschritt mal gemacht hast, willst du den nicht einfach aufgeben und darum tun wir dann auch die Unternehmen begleiten. Das ist die eine Antwort, also Strategie, Analyse, Umsetzung, Begleitung. Und dann die zweite Antwort ist, um ein bisschen konkreter zu werden, wir haben faktisch drei Kompetenzen oder drei Kompetenzteams auch in unserem Unternehmen. Das eine ist nach wie vor die IT-Infrastrukturdienstleistung, ist nach wie vor das grösste Geschäft, das wir betreiben, also das umfangreichste Geschäft im Sinne von Umsatz, aber auch im Sinne von Leuten, wo wir Gesamt-KMU-Betreuung in der IT-Infrastruktur machen, auf Azure, auf M365, auf was hat auf auch teilweise Drittprodukte, Firewall, Server etc.
pp. Also sehr stark cloud-orientiert.
Ja, voll. Also das haben wir schon, also das habe ich schon, also alles Cloud. Es ist nicht alles Cloud, das ist nicht richtig, aber es ist natürlich einfach alles immer, Unternehmen, die nicht wollen, weißt du, zum Beispiel, es gibt es zwar fast nicht mehr, aber wo Cloud-Gegner sind, also die kommen ja nicht zu uns, sondern einfach die, die sagen, ich will modern arbeiten und machen alles, auch Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, die nötig sind dafür, die kommen zu uns. Aber das ist halt dann auch eine Infrastrukturarbeit, oft, sehr oft sogar. M365, wir haben ein M365-Team, das technisch, weißt, das Ganze abbildet, wo Automatisierungen auf dem ganzen Stack von Power Platform macht, etc.
Genau,
Und wir haben das Coaching- und Consulting-Team, das sich konzeptionell und auch trainingsmäßig darum kümmert, dass die Unternehmen die Arbeitsmethode können ändern. Und das wäre dann so ein bisschen der Mensch-Teil. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, das ist das, was uns unterscheidet. Wahrscheinlich.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Genau das habe ich jetzt sagen. Wie viele Leute sind in diesem Consulting-Team?
Heute sind wir, je nachdem wie du zählst, etwa so 6-7 Mitarbeitende.
Und die machen Beratung, nothing else. Hä?
Beratung und Training, oder? Und konzeptionelle.
Ja, klar, das gehört irgendwie mit dazu.
Das gehört zusammen, genau. Mhm. Und auch konzeptionelle Elemente, oder? Es ist halt auch, weißt du, wir begleiten die Unternehmen auch darin, dass sie am Schluss zum Beispiel einen Codex haben, wie sie arbeiten wollen, wie sie die Tools weiter interpretieren wollen. Oder eine Tool-Landschaft, was für Tools nutzen wir nicht? Welche nutzen wir? Was bilden wir im ERP ab? Was bilden wir eher im 365 ab, im CRM und so weiter? Einfach die gesamte Sicht, die man dort sicher strategisch
hat. Also eine richtige IT-Digitalisierungsstrategie mit auch offenem Ausgang oder ist eigentlich von vornherein klar, was für Tools nachher zum Einsatz kommen?
Schau, wenn du uns holst, ist es eigentlich klar. Oder?
Nicht klar, sagst du?
Oh, das ist klar.
Ah, okay.
Es ist nachher, oder die wissen alle, sie sind im Microsoft-Stack, sie haben alle eine Microsoft-Strategie im Grundsatz, die zu uns kommen. Mit anderen werden wir schon in der Analyse abwinken, das sind immer die Falschen, weißt du, da musst du einen anderen Berater haben als wir. Es ist aber offen dahingehend, wie sie es interpretieren, selbstverständlich. Es ist offen dahingehend, was sie dann damit machen. Das ist sehr offen.
Ja, und sie haben vermutlich dann schon noch am einen oder anderen Ort irgendwelche Tools oder Plattformen, die sie zusätzlich nutzen, die jetzt nicht aus solchem Kernumfeld Microsoft rauskommen, oder? Also heute hat jedes Unternehmen eine richtige Software zu, die es unterhaltet, oder? Mehr
absolut.
Oder weniger.
Absolut.
Das müsst ihr ja alles irgendwie integrieren können. Einfach sagen, wir jetzt einfach alles auf Microsoft wechseln. Das ist natürlich schwierig gewesen.
Nein, das ist genau der Punkt, gell? Das ist ja dann eben dort auch, wo man sich unterscheidet. Weil das ist eben schon nicht so trivial, in einem Unternehmen zu entscheiden, wie es jetzt im Detail ganz genau machst.
Wer sind eure Kunden? Also, es müssen ja das müssen ja Unternehmen sein und letztlich Menschen in diesen Unternehmen, die sich von dieser Message digital erfolgreiche Arbeiten irgendwie lassen, inspirieren oder motivieren, sagen wir mal, sagen, ah ja, das könnte eine Firma sein, die für euch spannend ist. Wir werden jetzt mit denen mal zusammensitzen.
Ja.
Wer sind typischerweise eure Kunden?
Wir haben zwei Kundensegmente. Wir haben auf der einen Seite, ich sage jetzt, die KMU-Welt, wo wir in einer Gesamtbetreuung sehr ein guter Partner sind, finde ich. Dort fangen wir an bei 20 IT-Arbeitsplätzen. Das ist so die Untergrenze, die meiner Meinung nach etwas Sinn macht, weil, weißt du, mit 10, ich meine, ich selber erlebt, mit 10, musst du es jetzt nicht so haben, da läuft noch vieles implizit und du musst es nicht unbedingt plattformorientiert arbeiten. Aber ab 20 wird es spannend, weil dort hast du dann plötzlich Leerläufe, dort hast du dann plötzlich vielleicht zwei Führungs- oder eine Führungsetage und so weiter und so fort. Also ab 20 bis so wenige hundert Mitarbeitende. Das ist so das KMU-Segment, wo wir, sagen wir mal, in einer gesamtheitlichen Betreuung, Beratung und auch Begleitung.
Also gesamt heisst, ihr baut für die auch IT-Infrastrukturen, tönt die weiterentwickeln, ihr betreibt die auch für sie, supportet das, wie jeder andere, sage ich mal, klassische IT-Dienstleister, IT-Infrastrukturdienstleister auch.
Ja,
wie ein UMB, wie ein, I don't know, you name it.
Okay. Weiss zwar nicht, ob es genau gleich ist wie die, aber...
Nein, ja, klar, ja.
Vom Geschäft her, absolut, ja. Das ist so ein Kundensegment. Und das zweite Kundensegment, das wir haben, ist halt dann, im weitesten Sinn vom Wort Konzern, ist wirklich falsch, ist ein Enterprise-Segment. Dort sind wir als Spezialist für primär die Interpretation von der Arbeitstechnik immer wieder unterwegs in Projekten, wo die zum Beispiel, komplette Arbeitsweisumstellung auf Teams, SharePoint machen, dann holen sie auch manchmal uns dafür, um das zu begleiten. Das ist dann das zweite Segment, wo eher projektorientiert ist, wo eher dann halt logischerweise nicht eine Gesamtbetreuung ist, weil für das wären wir jetzt ein falscher Partner, weißt du, mit gut 50 Mitarbeitenden, wo halt dann der Spezialist reingeholt wird und dann auch nachhaltig im Data weiter begleitet. Das wäre das zweite Segment.
Das heisst, das digital erfolgreicher Arbeiten trifft jetzt, würde ich sagen, präziser eher auf die zweite Kundengruppe zu, oder? Bei den anderen ist es halt echt doch sehr umfassend, ja. Natürlich ist es auch digital erfolgreicher Arbeit, das ist klar. Aber ihr kümmert euch dort eben auch um Basics und Grundlagen, ja.
Absolut, ja, genau. Ja,
und nicht nur ums Kollaborative in der ganzen Geschichte,
ja. Ja, das stimmt, aber da würde ich noch bemerken, das ist natürlich dann im Fall gar nicht einmal so entfernt. Man meint, das ist relativ weit weg. Okay. Aber gell, am Schluss ist jede Entscheidung, die du in die Infrastruktur triffst, hat immer einen Einfluss auf die Arbeitsweise. Jedes, also man staunt, was für andere Lösungen rauskommen, wenn man die zwei, Mensch-Technologie wie so verbindet. Und übrigens in der Analyse haben wir das auch so. Wir haben einen Spezialist, der technisch Kompetenz hat, und wir haben dann auch einen Spezialist, der arbeitstechnische Kompetenz hat. Und die bringen wir zusammen, nicht in Personalunion. Und das gibt dann schon, muss ich dir sagen, andere Lösungen oft. Nicht im Grundsatz, aber in der Ausprägung. Und das hat dann schon Einfluss haben.
Ja. Ja, okay, das leuchtet ein, ja. Also ihr geht doch da tiefer an die Wurzeln her, man das so ausdrücken.
Ja.
Was für eine Rolle spielt, sorry, wenn ich mit dem komme, aber es geht ja nicht anders, was für eine Rolle spielt momentan KI, AI, in welchem Business?
Ich denke, das spielt eine grosse Rolle. Also jetzt heute unmittelbar, wenn du mich jetzt würdest fragen, was ist jetzt der Business Impact für uns und unsere Kunden, würde ich sagen, noch nicht so hoch. Aber es ist natürlich in diesem Spannungsfeld digital erfolgreicher Arbeiten ein grosses Zukunftsthema, oder? Ich denke, auch dort, ich schaue es so an, das ist genau das gleiche Werkzeug, also gehört in die gleiche Kategorie wie irgendwie eine Kollaborationsplattform. Auch dort musst du entscheiden, wie du damit umgehst. Auch dort musst du das als Werkzeugbox können einsetzen, wenn du morgen willst, produktiver und attraktiver sein. Vielleicht noch nicht heute, aber morgen definitiv. Und wir begleiten heute natürlich in diesem Umfeld viel, so vor allem Pilotinitiativen, die wir heute viel starten und umsetzen bei Unternehmen, die einfach so ein bisschen Sondierungscharakter, ich sage immer, explorativen Sondierungscharakter haben.
Ja.
Weil ich bin schon total überzeugt, dass das einen Einfluss hat. Möglicherweise sogar einen wesentlichen, das wird sich dann noch zeigen, aber dass es einen Einfluss hat, da bin ich also ziemlich sicher. Und das gilt zu adaptieren.
Natürlich, also, klar, ja. Also ja, ist es sowieso klar, ja. Also ich könnte ihnen einfach die Augen zumachen und sagen, es geht uns nicht an, ja.
Nein.
Sind die sage ich mal, die Triggers oder die Treiber jetzt hinsichtlich oder in Richtung KI, kommen die eher von den Kunden oder sind eher die, die probieren, bei den Kunden dort etwas zu platzieren?
Das ist auch eine von unseren Grundeinstellungen. Wir sind, also ist beides ist die Antwort, aber sehr oft sind wir der externe Taktgeber von diesen Unternehmen. Das ist auch etwas, was mir wichtig ist. Ich möchte, dass wir das sind, weil der Kunde typischerweise hat einen anderen Fokus. Oder? Der ist nicht permanent an diesen Quellen und am Machen und am Tun. Und ich, wir haben ja auch zum Beispiel das Product Development Team, wo nichts anderes macht, als faktisch nicht verrechenbar sein, übertrieben gesagt. Und nein, aber forscht und macht und tut und überlegt und Ansätze entwickelt, wie das eben sinnvoll kann sein. Und wir kommen sehr oft proaktiv. Also das ist wichtig. Darum, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns, wenn wir schon eine Vorstellung haben, weißt du, es ist nicht, dass du zu uns musst gehen und sagen, du, was bedeutet jetzt KI, sondern wir haben zum Beispiel einen Strategieimpuls, den wir etablieren, wo jedes Jahr einmal zwei Touchpoints definitiv drin sind, wo neue Entwicklungen eingeordnet werden für den spezifischen Kunden. Weil es cool ist, wir kennen dann den Kunden natürlich auch mit der Zeit
gut. Natürlich, klar, ja. Und das macht ihr eben nicht, wahrscheinlich nicht nur im Thema KI, sondern ganz generell,
ja,
oder?
Generell,
auf allen euren Feldern, ja. Also ihr seht euch definitiv als jemand, der vor den Kunden muss vorausgehen muss, den Weg, wo die Kunden nachher hinten nachkommen, oder? Also ihr wartet nicht, bis ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gern das und jenes und dieses auch noch und macht es bitte genau so und so und so, sondern ihr seid eigentlich die, die ja, den Weg schon beschritten haben, mindestens mal gedanklich, konzeptionell und dem Kunden eigentlich sagen, wenn er es machen sollte.
Ja, also wir versuchen einen Orientierungshelfer, einen Wegweiser, vielleicht sogar einen Sparringspartner zu sein, in dem Feld, wo wir etwas beitragen können. Genau. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass man nur konzeptionell tragen, ja, sondern auch selber das erlebt, oder? Ich meine, bei uns ist es, also wir versuchen alles, was wir machen, zu leben, oder? Auch wir haben früher eine KI-Pilotinitiative gemacht. Wir haben selber die Nennungen gehört von den Leuten, die sagen, das ist eigentlich ein bisschen ein Mickey-Maus-Resultat und so weiter und haben dann mit denen etwas gemacht. Also das versuche ich immer zu machen. Es ist nicht immer möglich, gell? Aber in vielen Fällen ist es möglich, selber zu erleben.
Woher soll die Reise gehen von einer iTrust? Also jetzt sind wir 22 Jahre unterwegs. Du bist, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, hast gesagt 46. Also du bist eigentlich noch voll im Saft. Da gibt es noch eine grosse Perspektive, einen langen Weg. Woher soll die Reise gehen?
Ja, schau, die Reise ist so, wir haben in den letzten Jahren, würde ich sagen, haben wir natürlich viel investiert. Weißt du, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen? Das heisst, wir haben viel investiert in Entwicklung und haben natürlich auch viel, sagen wir mal, unternehmerisch gesagt, Rentabilität auf der Strecke, klar bewusst. Das macht Spass und das ist cool.
Also jetzt qualitatives und vielleicht auch quantitatives Wachstum zu Kosten oder auf Kosten von eben Rentabilität.
Ja, wir haben ja auch alles organisch gemacht, oder? Wir haben das Geschäft verdoppelt, etwa 5 Jahre auch völlig organisch. Und ich meine, da ist jetzt eigentlich für uns strategisch relativ klar, dass wir jetzt den Weg einfach noch weitergehen im Sinne des organischen Wachstums. Weil da liegt jetzt natürlich viel drin. Weißt du, wir haben alle Zutaten, die es braucht. Ich habe jetzt keine wesentliche strategische Initiative, wo etwas ist, wo wir unbedingt noch entwickeln oder so. Außer natürlich das tägliche die tägliche Bewegung in dieser Landschaft, das ist klar. Aber sonst, Unternehmer ist einfach, sagen wir mal, das Haus, das wir gebaut haben, wie es der Markus ist, Partner von mir, würde sagen, können wir jetzt eigentlich noch ausbauen oder mehr Leute quasi da mit dieses Haus aufnehmen. Und das wird etwa so, sagen wir mal, 70, 80 Mitarbeitende gross werden vielleicht, oder schon so einen Horizont, den wir haben. Also ein moderates, organisches Wachstum, das doch, sagen wir mal, dürfte hoffentlich über dem Durchschnitt liegen. Das ist sicher ein Aspekt, den wir so ein bisschen im Auge haben. Und ein anderer Aspekt, wo wir immer mal wieder, ich würde nicht sagen, dass das eine strategische Initiative ist, sondern es ist einfach etwas, wo wir so ein bisschen am Blinzeln sind oder am Überschillen sind, ist halt schon viele Unternehmen, ich meine, das ist jetzt vielleicht gegen die Aussage, die ich vorher gemacht habe. Wir sind immer wieder natürlich in Situationen, wo wir viel Potenzial bei Kunden auf der Strasse liegen lassen, aus unternehmerischer Sicht, wenn wir sagen, wir sind da nicht spezialisiert. Oder? Und der Microsoft-Stack ist natürlich mittlerweile so gross, um ERP, CRM und so weiter gewachsen, wo ich jetzt aus meiner Erfahrung würde sagen, man kann das nicht mit gutem Gefühl selber machen. sondern wenn, dann müsste es ein anorganischer Weg für, oder ein Schritt für uns sein in diesem Umfeld. Das könnte sein, das ist aber nicht etwas, was wir ums Verrecken machen müssen, das ist nicht etwas, was explizit geschrieben ist, aber das könnte ein möglicher Horizont sein, vielleicht in den nächsten Jahren.
Genau. Also, dass ihr ein Unternehmen akquiriert, wo ein Feld, das jetzt in dem ganzen Microsoft-Stack-Umfeld von euch noch nicht besetzt ist, für euch zusätzlich in den Markt bringt. Ja,
ja, kann auf der Hand liegen. Hat auch immer Nachteile, kann auf der Hand liegen, weil wir natürlich, sagen wir mal, die Position bei den Kunden haben, weil wir die
ja,
Kunden
ja.
kommen selber von uns zu und viele überlegen sich auch auf den Microsoft-Stack zu wechseln. Das könnte eine Synergie geben. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein absoluter No-Brain ist, das gibt ja wieder andere Probleme, aber es liegt aus Marktsicht schon ein bisschen auf der Hand, dass man das Dienstleistungsportfolio könnte erweitern.
Ihr habt eine sehr starke Stellung vermutlich bei euren Kunden, oder? So Trusted Advisor-mässig.
Ja, das ist genau einer von unseren Assets. Das schaffen wir irgendwie, auf dieser Flughöhe können zu operieren. Das ist ja nicht immer nur simpel für IT-Dienstleister. Uns ist das irgendwie gelungen. Weißt du, früher habe ich immer gesagt, wenn wir mit den Business-Entscheidern reden, das war aber mehr ein Sagen gewesen, aber in der Tat und Wahrheit haben wir das natürlich nicht.
Ja.
Und mittlerweile ist das wirklich so, oder? Mittlerweile reden wir mit den Business-Entscheidern, die Fakt ist. Und die schätzen das eben auch, dass wir natürlich die Sachen, die komplexe Welt auch recht gut können, businessorientiert darstellen. Das ist schon, sage ich mal, eine Stärke, glaube ich, die wir haben.
Ja, und ihr habt auch die Stellung, oder? Also das Vertrauen geniessen, das liegt schon im Namen von der Firma natürlich, oder? Aber gut, Papier ist bekanntlich geduldig, aber man muss es natürlich auch in der Realität umsetzen.
Ja.
Okay. Du hast es schon das ein oder andere Mal ein bisschen angesprochen. Wo siehst du die grossen Unterschiede von der iTrust jetzt zu gewissen Mitbewerbern, die wir haben? Also, einen haben wir vorher genannt, ein UMB, ein MTF, ein Achema, ein Backenstoss, ein I don't know. Das gibt ganze Haufen davon, nach wie vor in der Schweiz. First Frame ist zum Beispiel auch noch eine. Wodurch unterscheidet sich ein iTrust?
Also, zuerst, wo glaube ich, wo wir uns unterscheiden. Und nachher aber schnell noch eine Bemerkung dazu, zu den Namen, die du aufgeschrieben hast.
Beispiel,
oder jetzt gesagt hast, oder Beispiel, genau.
Das sind die, die gerade eingefallen sind, ja.
Naja, das sind gute Beispiele. Also, nur am Ende vom Tag unterscheiden wir uns durch eine Kombination. Aber primär ist schon das. Oder wir schliessen die Lücke zwischen Mensch und Technologie und bringen das zusammen. Und das ist nicht nur ein Werbeslogan, sondern es ist halt auch manifestiert im Ansatz, manifestiert im Personal. Das ist echt halt, der manifestiert sich, der USP. Das ist einer. Es gibt einen weiteren, der heisst, wir reduzieren Komplexität, ohne es völlig trivial zu machen. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, warum wir so relativ vernünftig fähig sind, auf Management-Level zu agieren. Und ein weiterer ist, und das ist jetzt, muss man gut erklären, also nicht falsch verstanden wird, das wird immer wieder ein bisschen zu internen Diskussionen. Wir denken und argumentieren und agieren grundsätzlich toolabhängig. Das heisst aber nicht, dass wir toolabhängig sind, aber im Denken sind wir toolabhängig. Und das ist eben schon recht anders. Und das sind so die drei Elemente, die ich jetzt anfügen würde, die uns in der Kombination könnten eigenständig machen. Und die Bemerkung, die ich vorhin noch sagen will, ist, je nachdem, in welchem Feld oder in welchem Einsatzgebiet wir sind, haben wir andere Mitbewerber. Das heisst, im IT-Infrastrukturbereich hast du zum Beispiel jetzt einige getroffen, oder von vorher, oder einige
genau, getroffen. Genau, ja.
Aber jetzt, die sind dann nicht mehr dort, oder selten dort, wenn es darum geht, arbeitstechnisch einen Fortschritt zu machen, das sind ganz andere Namen. Darum, das zeigt ja auch ein bisschen, dass wir, glaube ich, schon einfach gewiss in der Kombination ein bisschen eine eigenständige Stellung haben, was nicht heisst, dass wir ohne Mitbewerber sind, sondern das heisst einfach, dass wir da so eine Kombination haben, wo vielleicht nicht alltäglich ist.
Ja, die Beratung sitzt ja eher die grösseren Beratungsunternehmen, oder? Accenture und Konsorten. Also ganz eine andere Kategorie, ja.
Geht's. Aber auch sonst, weißt du, eher ein arbeitstechnisch, es geht dann auch viel ins Kulturthema rein und so weiter. Und wir tangieren das auch, ich kann nicht sagen, dass wir dort jetzt die absoluten Spezialisten sind. Der Change Management, weißt du, auch eine grosse Rolle spielt in diesem Umfeld, wo wir auch Teile dazu haben. Ja, also es ist nicht so einfach, den Mitbewerber zu benennen. Wir müssen immer sagen, in welchem Fall. Ja.
Das ist aber eigentlich eher von Vorteil, wenn man ihn jetzt einfach benennen kann, oder?
Absolut.
Das gibt mehr Alleinstellungscharakter, definitiv.
Ja, und vor allem, ich kümmere mich jetzt eher wenig um die Mitbewerber, sondern ich kümmere mich darum, dass wir gut sind.
Ja, das ist auch gut so. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz sind ihr in einem Umfeld, wo es halt auch andere hat, wo die gleichen Kunden möchten wie ihr und dort die gleichen Projekte machen, oder? Das ist halt einfach eine Realität, ja.
Absolut. Und die sind auch gut, by the way. Also, das merkst du auch. Weißt du, das ist ja früher, hast du viele Unternehmen oder Mitbewerber gehabt oder viele von unseren Fällen haben früher darauf basiert, sie sind schlecht betreut. Alles ist im Argen, sage ich jetzt mal. Alles ist tiefrot und wir kommen und machen es grün. Aber den Fall gibt es heute zwar schon noch, aber da gibt es wesentlich so weniger. Häufig, ja, da gibt es wesentlich weniger als früher. Und auf dem basieren kannst du nicht so wachsen, wie wir es gemacht haben, organisch.
Meine Erfahrung zeigt auch wieder oft in diesen Strategiegesprächen, die ich führe mit vergleichbaren Unternehmen wie jetzt bei euch. Also eher eben nicht so, vor allem sehr stark technisch ausgerichtet, tun wir mal die, das sind auch die, die ich vorher so intuitiv kurz erwähnt habe, dass die dann oft sagen, ja, wir wollen unsere Kunden eigentlich gar nicht beraten. Wir sind Techniker, oder? Wir wissen genau, welche Schraube das wir drehen und so weiter und so fort. Und eigentlich haben wir am liebsten die Kunden, die genau wissen, was sie wollen, oder? Und wir wollen sie nicht dort herführen auf den Weg. Und das, so wie ich dich jetzt verstehe und aus dem stündigen Gespräch raus und das ein bisschen rausdestillieren, das ist schon sehr ein ganz ein anderer Mindset, den ihr auch habt, oder? Also ihr habt nicht den inneren Widerstand, das wollen wir nicht, im Gegenteil, sondern ihr sagt, das ist eine Notwendigkeit, damit wir den Kunden nachher sauber können, auf seinem Weg digital begleiten, oder?
Absolut, haben wir gerade ein bisschen die Haare aufgestellt, wenn ich jetzt das gehört habe von dir.
Nein,
wenn ich
das
in
unserer
Reihe würde hören, dann würde ich gerade nervös werden. Nein, natürlich, absolut. Ja. Nein, es ist lustig, dass du das sagst, weil ich jetzt so auch noch nie, also eben siehst, dass das zeigt, dass wir vielleicht in einem anderen Mindset sind. Nein.
Also auch bei den Software-Leuten höre ich das oft, oder? Wo Software bauen von denen, sagen, ja, die müssen selber wissen, was sie wollen, oder?
Also das kenne ich schon auch, weißt du, und das ist auch etwas, was ich aktiv versuche zu bekämpfen, weil der IT, so dass die grundsätzliche IT-Lehre, soweit ich das kann beurteilen, ist, glaube ich, schon die, gib mir eine Anforderung und wir bringen dir eine Lösung dazu. Und das hat in unserem Feld sehr wenig Platz, weil ich behaupte jetzt mal, wenn wir unseren Job richtig machen, haben wir gewissen Wissensvorsprung oder gewissen Erfahrungsvorsprung vor den Unternehmen, dass wir vielleicht sogar die bessere Lösung könnten vorschlagen, als sie sich das selber können vorstellen. Und das wäre zumindest eine Ambition. Nicht in jedem Fall so, aber das ist also schon meine Ambition. Sonst dürfen wir also nicht am Morgen aufstehen.
Also das muss ja so sein, ehrlich gesagt auch. Also ich meine, wie viele Projekte haben die gemacht in den 22 Jahren? Ja, Hausnummern, irgendeine Hausnummern. Ein paar hundert, oder?
Ja, ja, hätte ich gesagt, hunderte, ja.
Hunderte Projekte, oder? Ja. Also wenn ihr hunderte Projekte macht, dann ist es völlig logisch, dass ihr die Thematik besser versteht, wegen dem Kunden, der es zum ersten oder zum zweiten Mal macht. Irgendwie vollkommen klar, oder?
Ja, aber nur, wenn es immer wieder im gleichen Feld macht.
Ja,
das ist
natürlich
genau der Punkt, oder, von der Spezialisierung. Ja,
genau.
Absolut.
Ja. Sehr interessant. Vielleicht so gegen den Schluss noch die Frage, wo sind deine oder eure aktuell grössten Herausforderungen, mit denen ihr euch beschäftigt? Ich nenne es oft Engpass.
Ja, das ist eine interessante Frage. Weißt du, ich jetzt ein bisschen rausgezoomt, ist sicher eine der Herausforderungen im Dienstleistungsgeschäft und vor allem in einem wachsenden Dienstleistungsgeschäft, so die Balance zwischen Personal oder Kapazitäten und Markt. Weil, ich meine, Das ist, da sind wir immer wieder, immer eine kleine Disbalance. Ist nicht eine total alarmierende, aber weißt, einmal hast du zu viel Kapazität und zu wenig Break gerade unmittelbar. Das nächste Mal ganz umgekehrt. Das wechselt sich teilweise, gibt sich das in 3-Monats-Rhythmen die Hand. Also, die Balance ist sicher eine Herausforderung für uns. Insbesondere im Wachstum. Da musst du in den Operations schon recht fit sein, finde ich. Das ist mein Eindruck. Weißt du, das kannst du voraussagen, ein Stück weit.
Ja.
Auch wenn das nicht immer einfach ist. Das ist etwas. Und nach meinem Schluss vom Tag ist schon, gell, in der Beratung natürlich, wir brauchen schon die richtigen Köpfe bei uns. Die richtigen Menschen, die hinter dem Gedanken stehen, den ich jetzt hier vertreten habe. Und wo auch Freude und Spass an dem haben. Weil einer von den wesentlichen Punkten ist auch, ich sage immer wieder, ist auch vielleicht, ich weiß, ob es ist nicht ein USP ist, durch ist oft, aber das muss doch Freude machen in einer Modernisierung. Weißt du, so richtig, es muss sich lustig, also Lust machen. Weißt,
Lust machen, ja.
Ja, es muss Lust machen, zum auf den Weg zu gehen. Wenn du jedes Mal mit dem Mindset aufwachst, sagst, ja, jetzt muss ich wieder ein neues Tool, und darum, wir brauchen gute Leute, und Leute, die das können vertreten und die auch die nötige Expertise und Flughöhe haben. Und das ist sicher auch ein Engpass für uns im weiteren Sinn vom Wort. Ja.
Hm. Hat sich der in den letzten, sag ich mal, paar Monaten oder im letzten Jahr ein bisschen abgemildert?
Absolut.
Merkt ihr da etwas?
Absolut, absolut. Ja, ja, es ist erstaunlich, finde ich. Wir haben vor einigen Monaten oder ein, zwei Jahren haben wir natürlich unglaubliche Kämpfe gehabt im Arbeitsmarkt. Mhm. Das ist wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, das ist ein brutal limitierender Faktor. Das ist so geschäftshemmend, und so gröber.
Okay.
Das ist heute nicht mehr so anspruchsvoll, es ist immer anspruchsvoll, aber es ist nicht mehr so krass anspruchsvoll wie auch schon. Der Arbeitsmarkt hat sich meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ein bisschen entspannt.
Also Fachkräftemangel AD.
Ich will das nicht abspielen. Ich finde, es ist immer noch anspruchsvoll, passende Leute zu finden. Sehr sogar. Oder? Ich meine, ich bin jetzt nicht, ehrlich gesagt, das mache ich selber auch nicht, weil ich bin gar nicht so gut in dem, die richtigen Leute auszufinden für uns. Aber ich meine, das ist schon matchentscheidend, gell, die Mischung.
Ja, logisch. Also ich habe jetzt heute gelernt, vor allem auch, dass euch ein Geschäft sehr starkes People-Business ist. Oder, also vor allem, weil ihr den ganzen konzeptionellen Beratungspart davor habt. Und der wird durch Menschen gemacht, ja. Und dort wird Vertrauen aufgebaut, dort wird Vertrauen etabliert. Mhm. Und, das ist nicht ein Roboter, der das macht, sondern das sind wirklich Menschen aus Fleisch und Blut. Und der spielt bei euch ganz eine zentrale Rolle, ja.
Absolut. Allerdings versuchen wir natürlich mit der Methodik zu paaren, die wir natürlich haben, oder? Die wir im Rucksack haben. Ich sage immer, wir geben einen guten Rucksack mit den Leuten, die Kundenberatung machen, aber du hast schon recht, ich meine, der Spark, oder wie sagst du eben, der Effekt, den hast du nicht mit einer Methodik, das ist People Business. Aber die Methodik ist nicht People Business, und ich glaube, das ist auch der Vorteil bei uns, können viele Leute, die, sag ich mal, noch nicht so wahnsinnig viel graue Haare wie ich haben, bei uns agieren und gleich einen erstaunlich guten Job machen bei sehr erfahrenen Managern, und sie sind sicher nicht so erfahren in diesem Umfeld. Das ist noch cool.
Patrick, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in die iTrust, in ein, wie ich von Anfang an schon gesagt habe, ein bisschen ein anderes IT-Infrastruktur- oder IT-Unternehmen. Ich glaube, das hat sich bewahrheitet. Und ich meinte, das sollte für den einen oder anderen, der den Podcast hört, auch deutlich ein bisschen Inspiration sein. Vielen Dank.
Danke vielmals, Urs. Hat sehr Spass gemacht.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.